NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit dem 6. von 10 Teilen unserer Lesung aus Die Allee von Florentine Anders. Der Roman erzählt die Familiengeschichte des Architekten Hermann Henselmann, der die Städteentwicklung in der DDR maßgeblich mitgeprägt hat. In den 1950er Jahren entwarf er die Turmbauten am Strausberger Platz und am Frankfurter Tor, die der Karl-Marx-Allee in Ost-Berlin bis heute ihr markantes Aussehen verleihen. Wir haben erfahren, wie Hermann Henselmann zum Einfluss reichen Architekten in der neu gegründeten DDR aufsteigen konnte. Seine Ambitionen als Architekt der Moderne hat er dabei immer wieder an die politischen Verhältnisse anzupassen gewusst. Florentine Anders ist eine Enkelin Hermann Henselmanns. So gelingt es ihr besonders gut, die von vielen Konflikten geprägte Familiengeschichte und die Geschichte der DDR miteinander zu verweben. Wir setzen wieder ein im Jahr 1976, dem Jahr, in dem Wolf Biermann ausgebürgert wurde. Es liest Jördis Triebel.
Hermann schickt die Köchin nach Hause. Er wird heute essen gehen. Vielleicht mit der Witwe. Hier in dem Haus allein mag er nicht bleiben. Isi ist mit einem Koffer zu Andreas gezogen. Gut so, hatte er gedacht. Er konnte ihr ewig vorwurfsvolles Gesicht schwer ertragen. Und so eine vorübergehende Trennung wird ihr bewusst machen, wie eng ihre Verbindung doch ist, ganz gleich, welche Affären es da noch gibt. Am nächsten Morgen holt Hermann einen Brief von Isi aus dem Briefkasten. Na bitte, denkt er und schmunzelt zufrieden in sich hinein. Sie kann eben doch nicht ohne mich. Er setzt sich an seinen Schreibtisch und schneidet mit dem silbernen Brieföffner den Umschlag auf. Dann liest er die Zeilen, mit denen er nicht gerechnet hatte. Schon die Anrede versetzt ihm einen Stich. Sie nennt ihn Hermann. So hat sie ihn bisher noch nie in Briefen angesprochen. Sie mochte die kriegerische Bedeutung des Namens nicht und hat ihn deshalb immer durch liebevolle Kosenamen ersetzt. Sie wird nicht zurückkommen, steht jetzt da. Die Verletzung, die er ihr zugefügt hat, sei zu groß. Vielleicht könnten sie einmal darüber sprechen. Im Moment jedenfalls gehe das nicht. Sie bittet ihn, von Anrufen abzusehen. Vergeblich sucht Hermann nach dem Geständnis ihrer Liebe, wie er es kannte von früheren Briefen. Schließlich ist es nicht die erste Affäre, und ja, Isi konnte in ihren Briefen böse werden, aber gleichzeitig schloss sie immer mit der Hoffnung auf Versöhnung. Das fehlt hier. Hermann gießt sich einen Cognac ein und liest den Brief noch einmal. Das ist doch nicht seine Isi. Welchen Einfluss hat nur Andreas? Hat er ihr das etwa eingeflüstert? Von Anrufen abzusehen, dieser nüchterne Juristenjargon passt doch gar nicht zu ihr. Eine Trennung nach so vielen gemeinsamen Jahren, das ist doch lächerlich. Zumal er sich ganz sicher ist, dass ihre Liebe zu ihm ungebrochen ist. Er kann sie erobern, das weiß er. Nur wie, wenn sie ihn nicht sehen und sprechen will? Hermann läuft im Atelier auf und ab und schmiedet einen Plan. Er wird die Kinder nutzen. Schließlich verbündet auch Isi sich mit dem gemeinsamen Sohn Andreas. Da ist es nur gerecht, wenn er die Hilfe von Tochter Steffi in Anspruch nimmt. Sie ist diejenige, die am ehesten Verständnis aufbringt für seine Affären. Schließlich ist Isi nicht die vollkommene Frau. Sie fordert ihn in Gesprächen selten heraus und ist seit der Trauer um Cordula auch kaum noch für gesellige Treffen mit Freunden zu haben. Für ihn sind gerade jetzt, nachdem er von Honecker aufs Rentenabstellgleis geschoben wurde, diese Treffen mit befreundeten Architekten das Lebenselixier. Im Hintergrund die Fäden ziehen, praktisch aus dem eigenen Wohnzimmer heraus. In seinem Atelier gibt es keine Mauer. Da kommen Ost und West zusammen und diskutieren die wichtigen Fragen des Städtebaus. Und dennoch fehlt Isi ihm jetzt mehr als zuvor. Sie hat es geschafft, mit ihrem Brief eine tiefe Sehnsucht auszulösen. Er will sie nicht verlieren. Und natürlich kann er viel eher auf diese Affäre verzichten. Warum ist ihm das nur nicht früher bewusst geworden? Sein Plan ist relativ schlicht. Steffi lockt Isi unter einem Vorwand zu sich in die Wohnung und überredet sie zu einem Treffen mit Hermann auf neutralem Boden in einem Restaurant. Dann wird er mit einem großen Strauß Rosen auftauchen, vor ihr niederknien und um Verzeihung bitten. Steffi spielt mit. Und er übertrifft sich selbst. Wie bei ihrem ersten Treffen im Haus Vaterland. Er versprüht seinen ganzen Charme, schwört ihr Treue, aber nicht zu dramatisch, sondern geistreich und witzig, so wie sie ihn liebt. Und tatsächlich willigt Isi am Ende ein, es noch einmal zu versuchen. Allerdings werde sie sich ein Zimmer mieten, um jederzeit gehen zu können, falls er seine Versprechen nicht hält. Zu leicht will sie es ihm nicht machen. Er soll wissen, dass sie nur auf Probe zurückkommt. Sobald Isi mit ihrem Koffer wieder in das gemeinsame Haus einzieht, schickt Hermann demonstrativ seinen vorbereiteten Abschiedsbrief an die Witwe ab. Isi ist misstrauisch. Selbst die Tatsache, dass er den Brief nicht schon vor ihrer Rückkehr abgesendet hat, empfindet sie als Täuschung. Und so tänzeln sie vorsichtig umeinander und wissen doch, dass es gut ausgehen wird. An einem Novemberabend klingelt Manne Krug und bittet Hermann, einen offenen Brief zu unterschreiben. Einen Protestbrief von prominenten DDR-Künstlern gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Hermanns Schwager Havemann war gerade unter Hausarrest gestellt worden, weil er einen offenen Brief an Erich Honecker gegen die Ausbürgerung seines besten Kumpels Biermann verfasst und im Spiegel veröffentlicht hatte. Jetzt kann er sich aus dem Haus in Alt-Buchhorst-Grünheide nicht mehr wegbewegen. Alle Anwohner müssen ihren Ausweis vorzeigen, wenn sie in die Straße wollen. Dorthin, wo sie früher das gemeinsame Gartengrundstück am See hatten. Hermann war schon lange nicht mehr in Alt-Buchhorst. Die gemeinsamen Mondscheinfahrten der beiden Familien mit der Kuddeldaddeldu sind Geschichte. Die Männer, die diesen Beschluss gefasst haben, waren wirklich schlecht beraten, schreibt Havemann nach der Biermann-Ausbürgerung an Honecker. Und das findet Hermann auch. Trotzdem lehnt er es ab, den offenen Brief von Manne Krug zu unterschreiben. Hermann hat keine Angst, aber die offene Flanke ist nicht seine Art. Er agiert lieber indirekt und bleibt beweglich. Er ist der Undurchschaubare und so soll es bleiben. In diesem Fall aber ist der Beweggrund für sein spontanes Nein noch ein anderer. Er kann Biermann nicht leiden, erst recht nicht, nachdem er sich bei Havemann eingenistet und seine Nichte Sibylle geschwängert hat, wie er abfällig sagt. Damit ist auch für Manne Krug klar, dass es hier nichts zu holen gibt. Der Brief erscheint ohne Hermanns Unterschrift, allerdings nicht wie geplant im neuen Deutschland, sondern im Westen, über die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters. Und das zieht Kreise. Plötzlich wollen alle dabei sein. Der kleine Kreis der Erstunterzeichner, der eigentlich auch geschlossen bleiben wollte, wird immer größer. Honecker hatte sich mit der Ausbürgerung verrechnet. Da nutzten ihm auch die Gegenstimmen von DDR-Intellektuellen nicht, die jetzt im Neuen Deutschland veröffentlicht werden. Kurioserweise, ohne dass jemals der Protestbrief dort abgedruckt wurde. Der Beschluss, der seine Stärke demonstrieren sollte, wendet sich gegen ihn selbst. 1977. Isi schreibt ihr Buch. Ostern wird es ein großes Familientreffen geben in Niederschönhausen. Isi wünscht sich Harmonie in der Sippe, nach den anstrengenden Monaten des Trennens und Zusammenfindens mit Hermann. Die Affäre hatte nicht nur sie beide belastet, sondern auch die Kinder, die die Mutter einerseits bei ihrem Schritt der Selbstbehauptung unterstützen und gleichzeitig dem leidenden Vater helfen wollten. Im Atelier wird eine riesige Tafel aufgebaut. Jeder bringt Salate, Kuchen und gefärbte Eier mit. Auf dem langen Tisch werden kleine Behälter mit Essig, Öl und Senf für das traditionelle Ostereierwettessen verteilt. Dabei wird das gekochte Ei in zwei Hälften zerteilt, das Eigelb herausgenommen, im Eiweiß die Essig-Öl-Senf-Mischung angerichtet, das Eigelb wieder hinzugegeben und dann wird das Ganze in den Mund gesteckt. Die Schar der mittlerweile 24 Enkelkinder ist kaum noch zu überschauen. Isi liebt es, ihrem Mann dabei zuzusehen, wie er mit den Kindern tobt. Schon lange hat sie ihn nicht mehr so ausgelassen und fröhlich gesehen. Mal fährt er mit seinem Bürosessel auf Rädern durch das Atelier und erschreckt die Kinder als brüllender, grimassenschneidender Frankenstein. Dann spielen sie Verstecken und Hermann findet die kuriosesten Schlupflöcher. Besonders beliebt sind die oberen leeren Fächer im Bücherregal, in die man nur über die Leiter gelangt und aus denen die Kleinen dann völlig staubbedeckt wieder hinauskriechen. Die Kinder kreischen und flitzen herum wie in einem Tollhaus. Ja, spielen kann er, denkt Isi, das war schon immer seine Stärke. Die Erwachsenen schießen im Garten mit dem Luftgewehr auf Büchsen oder spielen Ping-Pong. Selten war es so friedlich. Alle scheinen Isis Wunsch nach Harmonie zu teilen. Ihre Selbstbehauptung gibt sie trotzdem nicht auf. Sie hat den Entschluss gefasst, ein Buch zu schreiben, und zwar diesmal ohne ihren Mann. Sie möchte etwas schaffen, für das sie ganz allein steht. Ihr Leben lang hat sie an Hermanns Projekten mitgearbeitet. Es waren erfolgreiche Projekte, die Spaß gemacht haben, aber das selbstgeschaffene Produkt ist nochmal eine andere Art der Erfüllung. Das hat sie gemerkt, als sie die ersten Artikel unter ihrem Namen für die Sibylle veröffentlicht hatte. Seit sie denken kann, führt Isi Tagebuch. Mit Brigitte Reimann hatte sie vor ihrem Tod über die Idee gesprochen, ein Buch über ihr Leben zu schreiben, und die Schriftstellerin hatte sie ermutigt. Auf keinen Fall soll es ein Buch sein, das über das Leben an der Seite eines berühmten Mannes berichtet. Ja, sie war Muse und das gern. Aber das allein ist nicht ihr Leben. Hermann soll so weit wie möglich draußen bleiben aus dem Buch. Sie möchte als Frau mit ihren Erlebnissen und Gedanken wahrgenommen werden, wie sie mit 8 Kindern ihren eigenen Weg findet. Sie arbeitet hart an dem Buch. Sie ordnet die Gedanken und Ereignisse, die sie in den Tagebüchern, den aufbewahrten Briefen und Reiseberichten findet, durchlebt die Höhen und Tiefen auf diesem Weg zu sich selbst. Auf einem Fest trifft sie einen befreundeten Verleger, erzählt von ihrem Projekt und fragt, welcher Verlag da wohl am besten in Frage käme. Doch der Verleger lenkt sie in eine andere Richtung. Sie will schreiben? Wunderbar. Aber dann doch bitte für ihn und nicht für einen anderen Verlag, antwortet er. Er hat eine bessere Idee, die natürlich auch viel besser in sein Verlagsprogramm für Kinder- und Jugendbücher passt. Nach dem großen Erfolg des Jugendbuchs über das Bauen, das sie zusammen mit Hermann veröffentlicht hatte, würde er sich ein ähnliches Sachbuch, geschrieben für jüngere Kinder, wünschen. Und wer wäre da besser geeignet als sie? Mit ihren vielen Enkelkindern ist sie doch ganz nah dran an den Fragen dieser Altersgruppe. Diesmal wird sie allein als Autorin für das Buch stehen. Es genügt, wenn Professor Henselmann als fachlicher Berater im Innenteil auftaucht. Eine Frechheit, denkt Isi. Natürlich lässt sie sich gern von Hermann beraten, genauso wie er sich mit ihr berät. Sie hat jahrelang zusammen mit ihm als Architektin gearbeitet und jetzt soll sein Name dort stehen, als wäre sie seine Schülerin? Ein reines Verkaufsargument, das ja auch nicht falsch ist, beschwichtigt der Mann sie. Sie sagt zu. Sie wollte ein eigenes Projekt und jetzt bekommt sie ihr eigenes Projekt. Die Memoiren können warten. 1978. Isa zieht nach Marzahn. Gerd ist immer seltener zu Hause. Isa kümmert sich um die Kinder und er ist der Versorger. Um mehr Geld für die große Familie zu verdienen, hat er die Band gewechselt und macht statt Jazz nun Unterhaltungsmusik, die er bis dahin verachtet hatte. Es ist sein Martyrium, das er für die Familie bringt, wie er Isa immer wieder vorhält. Dafür geht er auf große Tourneen, auch ins nichtsozialistische Ausland. Isa findet sein Klagen darüber ungerecht, während sie sich zu Hause um die Kinder kümmert. Vielleicht ist er ja ganz froh über die Reisen, auf den Trubel zu Hause reagiert er zunehmend gereizt. Wenn er an seinem Instrument üben will oder Noten schreibt, empfindet er die Kinder nur noch als Störgeräusche. Isa schickt die 3 Älteren dann runter auf den Hof oder auf die Straße zum Spielen. Erst wenn Gerd wieder unterwegs ist, kann sie unbeschwert am Leben teilhaben. Sie organisiert Feste für die ganze Nachbarschaft, in den Räumen der Nationalen Front oder im Partykeller, den sie zusammen mit der Hausgemeinschaft eingerichtet hat. Faschingsfeiern, Tanz in den Mai oder ein Straßenfest im Sommer. Sie braucht die Menschen. Die Kinder allein reichen nicht. Ihr fehlt die Gemeinschaft, die sie aus der Laubenkolonie kannte. Und die Menschen nehmen es gerne an. Gerd ist selten dabei. Wenn er nicht auf Tour ist, will er vor allem seine Ruhe. Gleichzeitig ist er eifersüchtig. Er weiß immer weniger, mit wem Isa eigentlich befreundet ist. In der Hausgemeinschaft, im Elternaktiv der Schule oder in der Nationalen Front. Misstrauisch beäugt er das Treiben. Es kommt immer häufiger zu Streit. Um sich ihrer zu vergewissern, wünscht er sich ein weiteres Kind. Und Isa geht darauf ein, in der Hoffnung, die Ehe retten zu können. Inzwischen hat sie ohnehin das Gefühl, dass es einfacher ist, Kinder im Rudel zu erziehen. Sie beschäftigen sich untereinander und machen ihre eigenen Regeln. Als Luise, ihr 5. Kind, geboren wird, übernimmt Erich Honecker die Ehrenpatenschaft. Das ist bei allen Familien mit 5 Kindern so. Isa ist nicht erpicht auf diese Ehrung. Es erinnert sie an das Mutterkreuz der Nazis, das Isi damals unwillig annehmen musste, um sich nicht verdächtig zu machen. Aber mit der Ehrenpatenschaft ist auch das Angebot einer neuen Wohnung in Marzahn verbunden. Das erste Wohngebiet des Vorzeigeprojekts für den Massenwohnbau ist fertig. Im Dezember 1978 ziehen an der Allee der Kosmonauten die 9 Mieter ein. Im Fernsehen sind die glücklichen Familien bei der Schlüsselübergabe für ihre Neubauwohnungen zu sehen. Der Kosmonaut Sigmund Jähn persönlich hatte die Allee der Kosmonauten eingeweiht, während die ersten Bewohner mit Fähnchen Spalier standen. Nur wenige Monate zuvor, am 26. August 1978, war Jähn in der sowjetischen Raumkapsel Sojus 31 ins All geflogen und hatte 7 Tage lang die Erde umkreist. Ein Meilenstein im Wettlauf der Systeme. Der erste Deutsche im All, ein Bürger der DDR, titelte das neue Deutschland. Der Osten überholt den Westen und erobert den Weltraum. Die neuen schönen Lebenswelten in Marzahn sind praktisch die irdische Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte. Isa trennt sich nur ungern von ihrem alten Kiez in Friedrichshain. Hier kennt sie jede Straße. Hier ist sie früher, als sie noch in der Stalinallee lebte, zur Schule gegangen. Aber das Kohlenschleppen bis in den dritten Stock ist hart. Nicht nur die Kachelöfen müssen geheizt werden, auch der Badeofen. Wenn die Kinder gewaschen werden, teilen sie sich nacheinander dasselbe Wasser. Und die drei Zimmer reichen mit 5 Kindern nicht mehr aus. Sie schläft mit Gerd im Wohnzimmer auf der Couch, die am Tage wieder zusammengeklappt wird. In Marzahn ziehen sie in eine 4-Zimmer-Wohnung mit Hobby-Ecke. Das warme Wasser kommt aus der Wand. In den Häusern gibt es Zentralheizungen. Weil die Zimmer kleiner sind als in der Altbauwohnung, werden die schönen alten Messingbetten gegen platzsparende Doppelstockbetten ausgetauscht. Als Isas Vater die neue Wohnung und das dazugehörige Wohngebiet mit ihr besichtigt, lässt er kein gutes Haar daran. Die Tristesse ist allgegenwärtig. An den Eingängen der Wohnblöcke sind Tiermotive, damit die Kinder sich überhaupt in all der Einförmigkeit orientieren können. Mit Architektur und Städteplanung hat das nichts zu tun. Bitte sorgt dafür, dass hier niemals eine Straße nach mir benannt wird, sagt er. Die Utopie wurde dem Pragmatismus geopfert. Wenn Architektur Ausdruck der Gesellschaft ist, dann scheint diese Gesellschaft auf keinem guten Weg zu sein. Er hatte mit seinen Kollegen Vorschläge gemacht, gute Vorschläge, wie so ein Wohngebiet aussehen kann. Doch die Industrie war nicht in der Lage, diese in derselben Geschwindigkeit zu bauen wie jene 11-Geschosser, die nun in kaum mehr als 100 Tagen aus den fertigen Plattenbauteilen montiert werden. Einsicht in die Notwendigkeit nennt man das. Die Wohnungsnot ist immer noch groß. Eine neue Vollkomfortwohnung ist eine Auszeichnung, die nur wenigen vergönnt ist. Die neuen Mieter sind glücklich, zu den Auserwählten zu gehören. Auch Isa freut sich, keine Öfen mehr heizen zu müssen. Wie es tatsächlich ist, in diesen einförmigen Blöcken zu leben, kann sie noch nicht wissen. Hermann lädt die Familie zum Essen ein, in die Clubgaststätte, die erste von etlichen, die hier noch baugleich entstehen werden. Direkt neben der Kaufhalle, wie sie ebenfalls baugleich zu jedem Wohngebiet dazugehört. Am Tisch im Restaurant unterhält Hermann die Kinder mit seinem König- und Hofstaat-Spiel. Er ist der König, der Rest der Hofstaat. Wenn der König weint, müssen alle weinen. Wenn er lacht, dann lachen alle. Ist einer zu spät dran, kommt er mit Gebrüll unter die Guillotine. Die Mädchen amüsieren sich. Isa mag dieses Spiel nicht. Die unberechenbaren Stimmungswechsel ihres Vaters haben sie seit jeher verunsichert. Und auch wenn sie weiß, dass das nur ein Spiel ist, steigt in ihr das alte Angstgefühl auf. Ein Gefühl, auf der Hut sein zu müssen, um den Stimmungsumschwung kommen zu sehen und dann rechtzeitig aus dem Blickfeld zu sein. Beim Kellner bestellt der Sonnenkönig nun Crêpe Suzette für seinen ganzen kleinen Hofstaat. Die Mädchen gucken den Kellner in seinem schwarzen Anzug erwartungsvoll an. »Haben wir nicht auf der Karte«, antwortet der Kellner. »Wissen Sie nicht, wer ich bin?«, brüllt der König ihn an, und plötzlich wird aus dem Spiel ernst. Isa spürt den Angstschweiß auf ihren Handinnenflächen, obwohl es ja gar nicht sie ist, gegen die sich der Wutausbruch richtet. Es ist die Wut auf all die Fantasielosigkeit in diesem Wohngebiet, in diesem Lokal, die sich nun gegen den armen Kellner wendet. Der dagegen zuckt gar nicht zusammen. »Nö«, sagt er, »ich heiße Müller, und Sie?« Hermann antwortet langsam und deutlich, sodass selbst ein armer Trottel wie der Kellner ihm folgen kann. Es gibt 3 bedeutende Deutsche. Thomasmann, Heinrichmann und Henselmann. Die ersten beiden sind tot. Und jetzt bringen Sie die Crêpe. Jeder Koch wird ja wohl in der Lage sein, Eierkuchen zu machen. Der Kellner trollt sich in die Küche und der Hofstaat bekommt seine Crêpe. »Warum enthältst du mir eigentlich deine Kinder vor?«, fragt er jetzt Isa. »Das tue ich nicht. Ich besuche euch nur nicht gern, weil ich jedes Mal, wenn ich zur Tür reinkomme, Angst spüre«, antwortet Isa. Mit dieser ehrlichen Antwort hat sie ihn getroffen. »Wenn ich es bei dir nicht kann, dann will ich es wenigstens bei deinen Kindern wieder gut machen«, antwortet er. Sie schließen eine Vereinbarung. Florentine und Henriette sollen einmal in der Woche zu ihm kommen, abwechselnd. Sie nennen es Jour fix. Er will ihre Begabungen fördern, sie formen, wie er schon immer gern Menschen geformt hat. Wenn es überhaupt noch eine Utopie gibt, dann lebt sie in den Kindern. Auf eine Art gibt ja Isa und ihrem Lebensentwurf als Mutter damit recht, findet sie. 1979. Isa und die Tristesse. Marzahn ist slawisch und heißt Sumpfgebiet. Und genauso fühlt es sich an, findet Isa. Es ist Herbst. Wenn es regnet, sind die noch unbefestigten Wege schlammig. Aber wo soll sie auch hingehen? Es gibt nur diesen einen Weg und der führt zur Kaufhalle und zurück. Sie hat Sehnsucht nach ihrem alten Leben, nach der Gemeinschaft im Haus des Kindes, nach dem Zusammenhalt in der Laubenkolonie, nach den Straßenfesten in Friedrichshain. Hier kennt sie niemanden und fühlt sich fremd. Es gibt kaum Berliner, die meisten scheinen Zugezogene zu sein, die für die Stasi arbeiten. Jedenfalls redet kaum jemand offen über seine berufliche Tätigkeit. Vor den Fenstern hängen überall die gleichen Vorhänge. Leichtes Doors, die keine Blicke von außen in die Wohnung erlauben. Nur das violette Neonlicht von den Blumenbänken scheint durch die Vorhänge. In jedem zweiten Schlafzimmer hängt ein gewebter Wandteppich mit einem röhrenden Hirsch. Und in jedem zweiten Wohnzimmer das Bild von dem jungen Paar am Strand von Walter Womacker. Die Wohnung ist warm und trocken. Es gibt genügend Platz für die siebenköpfige Familie. Aber die geistige Enge, die nicht die geringste Abwechslung bietet, schnürt ihr die Kehle zu. Immer häufiger hat sie Herzrasen vor dem Einschlafen. Von einem befreundeten Arzt lässt sie sich regelmäßig Faustan verschreiben, ein Beruhigungsmittel gegen Angstzustände, das in Kombination mit einem Glas Rotwein sogar angenehme Rauschzustände hervorrufen kann. Das weiß Isa aus den Musikerkreisen. Am Morgen hilft dann eine Art Cesal aus der Hausapotheke, um in den Tag zu kommen. Immer mehr Freunde verlassen das Land oder haben bereits einen Ausreiseantrag gestellt. Manfred Krug ist nach dem Protestbrief gegen die Ausbürgerung Biermanns im Juni 1977 abgehauen. Viele Mitunterzeichner dürfen im Osten nicht mehr auftreten, allenfalls in Kirchen. Isas Cousine Sibylle Havemann ist 1977 Biermann, dem Vater ihres Sohnes, in den Westen gefolgt. Auch Eva Maria Hagen und Tochter Nina Hagen sind weg, genauso wie Katharina Thalbach und Thomas Brasch. Die Liste wird täglich länger. Wenn Gerd mit seiner Band im Ausland unterwegs ist, bleibt nicht selten einer der Musiker dort. Auch Gerd überlegt inzwischen vor jeder Reise, wie es wäre, einfach zu bleiben, nicht zurückzukommen. Er könnte Isa und die Kinder nachholen. Oft sprechen Isa und Gerd dieses Szenario durch. Jedes Mal ist sie unsicher, wenn er auf Reisen ist, aber er kommt immer wieder zurück. Während Gerd in fernen Ländern ist, spielt Isa mit den Kindern im tristen Marzahn das von ihr erfundene Auswandererspiel. Sie drehen den Globus und spinnen sich das Leben in einem anderen Land zurecht. Dort, wo zufällig der Finger landet. Schafe züchten in Australien, eine Schule bauen in Afrika oder ein Theater im Urwald. Je exotischer, desto besser. An den Abenden, wenn die Kinder im Bett sind, schreibt Isa schwermütige Briefe an Freundinnen im Westen. Meist sind es Dankesbriefe für Pakete, die dann darin übergehen, ein düsteres Bild von ihrem Leben in einem Ghetto zu beschreiben und von ihrem Mann, der immer depressiver wird, ja, sogar fantasiert, sich umzubringen. Jedes Mal, wenn er von einer seiner schillernden Reisen nach Kuba oder Algerien zurückkommt, scheint er ein Stück tiefer zu fallen. Isa ärgert sich darüber. Sie findet, das sei Leiden auf hohem Niveau. Schließlich kommt sie mit den Kindern noch nicht einmal mehr aus diesem Wohngebiet heraus, das nicht nur aus genormten Bauten, sondern auch aus genormten Menschen zu bestehen scheint. Sie hat sich verrannt, wie das ganze Land. Sie denkt an das Hakenschlagen vor dem Gefressenwerden, den Überlebensspruch ihres Vaters. Aber was, wenn man vor lauter Haken sich verläuft und den Weg nicht wiederfindet? Sie erinnert sich an diesen Albtraum ihrer Kindheit, in dem sie in Weimar auf dem Weg zur Schule in einem tiefen Brunnen ihren Schlüssel zur Zukunft verloren hatte. Mit bunten Kleidern, gestreiften Hosen, karierten Mänteln versucht sie, den Depressionen zu trotzen. Bloß nicht zum Teil dieser grauen Masse werden. Den Gummistiefeln, die hier alle tragen, verweigert sie sich. Stattdessen malt sie ihre abgewetzten Schuhe mit Farben an. So wie es ihre Oma, die Malerin, früher gemacht hat, bevor sie mit ihr an der Hand über den Kudamm flanierte. So flaniert sie also in die Kaufhalle, um sich an die lange Schlange nach Südfrüchten anzustellen. An einem Freitagnachmittag Ende Juni glaubt sie, ihren Augen nicht zu trauen. Da steht in der Schlange an der Kasse, nur ein paar Meter vor ihr, Onkel Martin aus Hamburg. Der Onkel, den sie in Hamburg besucht und seitdem nie wieder gesehen hat. Gott sei Dank, sie wollte ihn auch nie wiedersehen. Ist er es wirklich? Er müsste jetzt um die 60 sein. Ja, er ist es. Sie ist sich ganz sicher. Was macht er hier? Isa lässt den Einkaufswagen stehen, dreht um und versucht, sich unbemerkt aus der Schlange zu entfernen. Dass der Bruder ihres Vaters gerade in der BRD als Agent enttarnt wurde und in die DDR geflüchtet ist, hatte ihr niemand erzählt. Nicht einmal ihre Eltern. Schon gar nicht, dass noch ein zweiter Onkel, der Bruder von Easy, in Bonn als angeblicher Spion verhaftet wurde. Das Schweigen, das sie seit der unfreiwilligen Verlobung mit dem Doppelagenten von Glieger verfolgt, holt sie wieder ein. 1979. Easy und der Spionagefall. Am Montagmorgen im Juni 1979 hält ein Auto vor dem Haus in der Kuckhoffstraße. Easy öffnet überrascht die Tür. So ein unangekündigter Besuch von Hermanns Bruder und seiner Frau ist ungewöhnlich. Hals über Kopf sind die beiden von Hamburg nach Ostberlin geflohen, weil sie eine Warnung erhalten hatten, dass ein Stasi-Überläufer ihn als Spion für den Osten enttarnt hatte. Easy wusste nichts von dieser Agententätigkeit. Sie hatte sich allerdings schon lange gewundert, wie Hermanns Bruder als Handelsvertreter sich das teure Eigenheim bauen konnte. Sie dachte an irgendwelche krummen Geschäfte. Dabei gab er wohl an die DDR Informationen weiter, wo große Mengen Treibstoff angefordert wurden, was wiederum auf Bewegungen der Bundeswehr schließen ließ. Diese eher harmlos anmutenden Informationen hatten ihm offenbar ein regelmäßiges zweites Einkommen gesichert. Die Geheimdienste in Ost und West sind regelrecht paranoid auf der Suche nach Anzeichen eines möglichen Angriffs der jeweils anderen Seite. Das Wettrüsten ist im vollen Gange. Seit Wochen wird darüber diskutiert, Atomwaffen auch in der Bundesrepublik zu stationieren, nachdem die Sowjetunion die Reichweite ihrer Atomwaffen bedrohlich erhöht hatte. Das Lamentieren von Martin über seine schwierige Situation und darüber, was er alles zurücklassen musste, nervt Easy. Doch als er den Namen ihres Bruders Raimund erwähnt, der angeblich im gleichen Zuge als Agent enttarnt worden sei, erstarrt sie. Das kann nicht sein. Das wird sich schnell als Unfug herausstellen, sagt sie. Raimund hasst die Kommunisten. Er macht sich für die Zerstörung der Familie, für die Trennung von seinen Schwestern verantwortlich. Easy kennt kaum jemanden, der in seiner Haltung so klar ist. Schon lange haben sie keinen Kontakt, damit er nicht unter Verdacht gerät, mit der DDR zusammenzuarbeiten. Seit 1963 ist er Beamter bei Internationes, einer Organisation zur Verbreitung deutscher Kultur im Ausland, die direkt dem Bundespresseamt untersteht. Die prominenten Ostkontakte hätten ihn die Stelle kosten können. Zuletzt hatte sie ihn 1966 bei der Beerdigung ihrer Mutter gesehen. Und auch das war nur ein kurzes Treffen. Erst kürzlich allerdings hatte Easy ihm einen Brief geschrieben, in dem sie ihn um ein Treffen bat, jedoch ohne große Hoffnung auf Erfolg. Sie würde eine Reise in die Bundesrepublik organisieren. Sie könnten sich irgendwo an einem unverdächtigen Ort treffen. Easy steckte noch ein paar Fotos der inzwischen erwachsenen Kinder mit in den Brief, berichtete von Hochzeiten, Enkelkindern und Scheidungen und von der Schwester Karin. Raimund hatte nicht geantwortet, aber der Brief lag noch in seiner Nachttischschublade, weil er vor dem Einschlafen immer wieder darüber nachdachte, ob er darauf eingehen soll, um den verwegenen Gedanken dann gleich wieder zu verwerfen. Er ist mittlerweile 52, seine geliebte Schwester Easy ist 64. Wer weiß, ob die Gelegenheit eines Treffens wiederkommt. Raimund sitzt jetzt in Untersuchungshaft und schreibt auf, was geschehen ist, in der Hoffnung, es begreifen zu können. Am frühen Montagmorgen klingelte es zweimal hintereinander ungewöhnlich energisch an seiner Tür. Als er öffnete, wedelte ein Hauptkommissar mit einem Fernschreiben vom Bundesnachrichtendienst vor seinem Gesicht herum. Hinter ihm stürmte eine Gruppe junger Männer in die Wohnung, einer mit vorgehaltener Pistole. Laut Fernschreiben sei er, Raimund von Bamberg, als Agentenführer eines Spionagerings für das Verteidigungsministerium der DDR, Abteilung 8, militärische Aufklärung, in Westdeutschland tätig. Er soll der sogenannte Resident sein, der unmittelbare Kontaktmann zum Außenministerium für die ihm zuarbeitenden Agenten. Als sie die Wohnung auf den Kopf stellten, auf der Suche nach Beweisen, hielt eine junge Beamtin, die im Schlafzimmer gewühlt hatte, dem grauhaarigen Hauptkommissar triumphierend den Brief von Easy vor die Nase. Raimund konnte gerade noch seine Zahnbürste einpacken, bevor er zum Verhör gebracht wurde.
Jördis Triebel mit der sechsten Folge aus dem Roman Die Allee von Florentine Anders. Das Buch ist bei Galliani erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. 7 Tage lang finden Sie diese Folge bei uns im Internet und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. 10 Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen erinnern Angehörige an mehreren Orten an die 150 Todesopfer. Laut Ermittlern hat der Co-Pilot das Flugzeug auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf absichtlich gegen ein Bergmassiv gesteuert. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Katrin Kahlke.
Die meisten Angehörigen sind an die Absturzstelle in der Nähe von Le Vernis in Frankreich gereist. 400 Menschen werden zur offiziellen Gedenkfeier auf dem Friedhof erwartet. Die Trauerfeier anschließend ist nur für die Hinterbliebenen. In Deutschland ist das größte Gedenken in Haltern am See am Rande des Ruhrgebiets. Eine Schulgruppe aus der Kleinstadt saß in dem Airbus auf dem Rückweg von einem Austausch. An ihrem Gymnasium wollen Schüler und Lehrer weiße Rosen niederlegen und es gibt einen Gedenkgottesdienst. Die rechtliche Aufarbeitung der Tragödie dauert an. Das Landgericht Braunschweig befasst sich mit Klagen von 32 Angehörigen. Sie fordern Schmerzensgeld vom